Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und Mini-Mini-Käfern, die erstaunlich schnell fliegen können, den Problemen, die abgewandte Seite des Mondes zu erreichen, und mit Australien, das Land, das heute auf den Prüfstand kommt in unserer Serie zur nationalen Corona-Strategien. Und mit Australien eben auch Zero-Covid, also Null-Covid.
Jeden Tag, an dem es einen Fall gibt, und sei es nur ein einziger, sind die Leute sehr besorgt. Und jeden Tag, an dem es keine Fälle gibt, feiern die Leute das in den sozialen Medien.
Politikprofessor Mark Steers aus Sydney beschreibt, wie es war in Australien, nicht nur in den Anfängen der Pandemie. Es war ein Sonderweg, Infektionsketten möglichst komplett zu vermeiden. Mir ist jetzt Volkert Wildermuth zugeschaltet. Er hat das Wissen hierzu zusammengetragen. Und Volkert, ganz vorneweg erstmal vielleicht die Definition Zero Covid. Was heißt das ganz praktisch?
Ja, Australien hat einfach ganz schnell und konsequent die Grenzen geschlossen. Ausländer durften über viele Monate erst gar nicht ins Land. Auch Australier selbst konnten nur zurückkehren, wenn sie für 2 Wochen in Quarantänehotel gingen. Australien wird Gefängnisinseln, hat damals die Taz getitelt. Parallel wurde das öffentliche Leben teilweise runtergefahren, Treffen maximal mit 10 Personen. Alte und chronisch Kranke durften praktisch gar nicht mehr aus dem Haus. Restaurants zu, Theaters zu. Aber anders als bei uns blieben die Schulen meist offen. Viele Geschäfte, Betriebe konnten weiterarbeiten. Und wenn es dann trotzdem zu Ausbrüchen kam, wurden die effektiv verfolgt, die Kontakte, und dann mit Quarantänemaßnahmen schnell beendet. Und wenn gar nichts mehr half, dann wurden ganze Städte in den Lockdown geschickt. Melbourne hält mit insgesamt 262 Tagen den weltweiten Rekord, mehr als 8 Monate Lockdown. Es gab vereinzelte Proteste, aber unterm Strich haben die Australier die Strategie, dem Virus überhaupt keinen Raum zu geben, unterstützt.
Hat das denn geklappt? Also konnten die Australier mit diesen drastischen Methoden ihr Ziel erreichen, ja, also Corona fernzuhalten?
Ja, das hat funktioniert. In der ersten Welle, da gab es täglich maximal so gut 300 Neuinfektionen. Bei uns in Deutschland waren das 5000 an einem Tag. Und bis zur Omikron-Welle verzeichnete Australien bezogen auf die Bevölkerung nur gut ein Zehntel der Fälle wie Deutschland. Weltweit gehört Australien auch zu den Ländern mit der niedrigsten Sterblichkeit. Klare Erfolge der Zero-Covid-Strategie. Ähnlich sieht es übrigens auch in Neuseeland aus, in Südkorea, die ebenfalls diesen Weg verfolgten. Alles Inselstaaten, die können natürlich leichter ihre Grenzen schließen, aber auch einige kanadische Provinzen haben recht erfolgreich diesen Ansatz gefahren, bis dann die Omikron-Welle kam.
Was man aber dann auch sehen muss, die Menschen, die mussten ja letztlich dann teils auch einen hohen Preis zahlen. Das ist dann die andere Seite, also Stichwort Lockdown in Melbourne zum Beispiel.
Stimmt, diese Strategie funktioniert wirklich nur, wenn die Bevölkerung dahinter steht. Ich kenne Leute in Melbourne, die haben wirklich unter dieser langen Vereinsamung gelitten. Aber wirtschaftlich ist so ein Lockdown erstmal eine Katastrophe, natürlich, solange er dauert, aber auf längere Sicht, da kann der sich rechnen. In The Lancet haben Forscher eine Bilanz des ersten Corona-Jahres gezogen und dabei Staaten mit einer Zero-Covid-Strategie verglichen mit Ländern wie Deutschland, die nur versucht haben, die Intensivstationen nicht zu überlasten. Überraschendes Fazit: Nicht nur lag die Sterblichkeit nieder, das haben sie erwartet, aber unterm Strich gab es tatsächlich sogar weniger Einschränkungen, weil diese Lockdowns zwar streng, aber meist nur für begrenzte Zeit und an begrenzten Orten notwendig waren. Auch die wirtschaftliche Entwicklung war besser, wobei die australische Regierung auch viel Geld in die Hand genommen hat, um ärmere Bürger und generell Unternehmen durch die Krise zu bringen. New South Wales hat zum Beispiel im November 2020 Restaurantgutscheine verteilt.
Also Gesamtbilanz, alles super, eine Erfolgsgeschichte.
Es hat nicht wirklich alles funktioniert. Eine schnell entwickelte Corona-App wurde aufgrund Problemen zum Flop. Ausgerechnet die Quarantänehotels waren dann auch oft Ausgangspunkt von Ausbrüchen. Vor allem haben sich die Australier sich wirklich Zeit gelassen bei Impfen, nach dem Motto, wir haben das Virus ja gar nicht, da eilt das nicht. Das hat sich dann Mitte vergangenen Jahres gerächt, als ein großer Delta-Ausbruch die Region Sydney wieder in den Lockdown gezwungen hat. Das wirkte dann als Weckruf. Inzwischen haben uns die Australier bei den vollständigen Impfungen überholt. Allerdings liegt Deutschland beim Boostern nach wie vor vorne.
Beim Boostern vorne, das ist ja insgesamt auch so weltweit so ein bisschen auch. Und dann jetzt Omikron, die Lage, eine neue Situation. Funktioniert das dann noch mit diesem Zero-Covid?
Klare Antwort, nein. Australien hat auch ganz offiziell die Zero-Covid-Strategie beendet. Die neue Devise lautet Let it rip, lass es durchrauschen. Die konservative Regierung sagt im Grunde, jeder wird Omikron bekommen. Die Folgen sind gar nicht so schlimm, also heben wir mehr oder weniger alle Beschränkungen auf. Jeder soll sich jetzt selbst um seine Gesundheit kümmern. Entsprechend schießen die Infektionszahlen gerade durch die Decke. Die 7-Tage-Inzidenz liegt um 3.500, also sehr viel höher als bei uns. Inzwischen gelten in Australien wieder ein paar Beschränkungen, aber es gibt große Verunsicherungen. Tests sind kaum zu bekommen, die Regale leer, weil viele Mitarbeiter krank sind. Und übrigens macht nicht das ganze Land bei dieser Strategie-Kehrtwende mit. Westaustralien hält an Zero-Covid fest, lässt keine Bürger aus anderen Australien-Landesteilen rein. Auch Neuseeland ist es bisher gelungen, Omikron draußen zu halten, auch wenn die Premierministerin gerade heute gesagt hat, es würde keine weiteren harten Lockdowns geben.
Und Australien jetzt mal so ganz unter dem Strich, das Gesamtfazit, aktueller Standpunkt zumindest, Australiens Strategie?
Also ich würde sagen, die Zero-Covid-Strategie war lange erfolgreich. Das ist immer da, wo sie möglich war. Entscheidend ist die Chance, die Einreise von Infizierten wirklich zu kontrollieren. Wäre für Deutschland schwierig. Problematisch ist dann der Umgang mit Varianten wie Omikron und vor allem der Weg zurück in die Normalität. Aber Australien wurde durch Zero-Covid vor vielen Corona-Folgen geschützt.
Volkert Wildermuth, vielen Dank für Teil 4 unserer Serie zu nationalen Corona-Strategien zu Australien. Italien, die USA, Indien hatten wir damit jetzt schon. Morgen dann zum Abschluss Südafrika. Australien, das war schon weit weg, jetzt noch ein ganzes Stück weiter weg. Ein bisschen unendliche Weiten. Der Mond und seine uns fremde Seite, beziehungsweise besser die von der Erde abgewandte. Sie ist bisher kaum erforscht, soll es aber. Ein Problem dabei, es ist schwierig, zu dieser Mondseite Kontakt aufzubauen, weil ja abgewandt. Und das soll sich auch bald ändern. Guido Meyer berichtet über 8 Satelliten, deutsche Raketen und ihre Bedeutung für neue Mondmissionen.
Die Menschheit kehrt zurück zum Mond. Zunächst mit unbemannten Sonden, künftig auch mit Astronauten. Und diesmal bleiben sie auch dort und richten sich häuslich ein.
Was ist wichtig, um auf dem Mond zu bleiben? Zum einen natürlich Transport. Das Thema ist relativ gut gelöst. Wir sehen hier ganz viele Anbieter von Raketen.
Der Transport ist also nicht das Thema von Sebastian Ströhl, einem der Gründer der deutsch-spanischen Raumfahrtfirma Plus Ultra.
Das zweite Thema, das benötigt wird, um auf dem Mond zu bleiben, ist Kommunikation und Navigation.
Logisch, denn die Rover und Astronauten müssen wissen, wo sie sich befinden. Und sie brauchen eine Funkbrücke zur Erde.
Wir haben nur auf der erdzugewandten Seite Kommunikationsmöglichkeiten. Nachdem sich die Erde dreht, haben wir nur wenige Kommunikationsfenster am Tag. Die erdabgewandte Seite und die Pole sind momentan davon ausgeschlossen.
Aber dummerweise wird es gerade da interessant. Die erdabgewandte, die sogenannte dunkle Seite des Mondes, ist noch weitgehend unerforscht. Und die Pole haben ihren Reiz, weil es dort Wassereis gibt. Deswegen soll eine Mondbasis genau dort entstehen.
Und das ist der Punkt, in den wir reingehen wollen, um eben diese Infrastruktur für alle Unternehmen, die eine Mission zum und auf dem Mond haben, anzubieten. Harmony wird eine Satellitenkonstellation für Kommunikation und Navigation für den Mond. Wir haben unser System so konzipiert, dass diese 8 Satelliten den kompletten Mond, also die Mondoberfläche und bis zu 1000 Kilometer oberhalb der Mondoberfläche, das ist auch ein Bereich, in dem sich viel abspielen wird, abdeckt.
Damit würde auch die geplante Raumstation Gateway in einer Mondumlaufbahn zumindest teilweise von diesen 8 Relais-Satelliten profitieren. Denn die 8 Harmony-Satelliten sollen den Mond in 6000 Kilometer Höhe umkreisen. Der erste soll Ende 2023 starten, und zwar mit einer Rakete der Rocket Factory Augsburg, RFA-1. Sie befinde sich derzeit im Teststadium, erklärt Vorstandsmitglied Jörn Spurmann.
Im April 2021 haben wir das erste Mal erfolgreichen Hotfire von dem Triebwerk gemacht. Der erste Start soll, ja, öffentliches Announcement ist Ende 2022. Das wird aber schon enorm sportlich.
Die stylischen schwarzen Raketen aus Bayern sollen Kleinsatelliten auf Höhen zwischen 500 und 1500 Kilometer bringen. Nur für die 8 Harmony-Satelliten wird der Einschuss auf eine andere Umlaufbahn erfolgen.
Für die würden wir die nicht in den 500 Kilometer zirkularen Orbit bringen, sondern direkt in den elliptischen. Das eine Ende der Ellipse ist dann kein Kreis mehr um die Erde, sondern eine Ellipse ist dann schon weit weg, über 30.000 Kilometer. Und dann muss man gar nicht mehr so viel Geschwindigkeitsunterschied aufbringen, um dann zum Mond zu kommen. Und das können die Satelliten dann tatsächlich selber schon machen.
Starten soll die RFA-1 vom norwegischen Raketenbahnhof Andøya. Das läge schon mal geografisch näher als Europas Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana. Aber die Augsburger Entwickler finden, es ginge noch näher, im Wasser, gleich vor der deutschen Küste.
Die Nordsee-Plattform ist für uns spannend, weil Deutschland dann strategisch Raumfahrt wieder anders denken würde. Wir können jetzt schon Satelliten in Deutschland bauen, vielleicht zeitnah kleine Träger. Und wenn wir dann noch einen Startplatz in Deutschland hätten, dann könnten wir strategisch wieder alles aus einer Hand machen.
2023 soll erstmals eine Rakete von der Nordsee aus ins All starten. Es darf geträumt werden von der künftigen Raumfahrtnation Deutschland, made in Germany eben.
Guido Meyer über das anstehende Ende des Tal der Ahnungslosen. So haben wir die abgewandte Mondseite bei unserer Arbeit an dem Beitrag auch mal genannt. So klingen Graugänse. Und bei dem Geräusch hat man irgendwie auch vor Augen, wie sie fliegen. Ganz anders ist das bei den vielen Kleinstlebewesen, die es gibt und die auch fliegen. Zum Beispiel der Federflügler. Sein Flug klingt so. Gar nicht nämlich, zumindest für unsere Ohren. So klein ist er. Luftplankton nennen Forscher solche Käfer, Fliegen und Hautflügler, weil man sie meistens gar nicht mal bemerkt. Und noch immer ist erst ein Bruchteil der Artenvielfalt dieser Winzlinge erfasst. Wenn Entomologen, also Insektenforscher, dann genauer hinschauen, finden sie überraschende Mechanismen. Wie jetzt eben beim Federflügler und seinen ziemlich erstaunlichen Flugkünsten. Mein Kollege Joachim Budde mit den Einzelheiten.
Für Tiere, die weniger als einen halben Millimeter messen, muss es eigentlich sehr anstrengend sein zu fliegen. Pyotr Petrov von der Lomonossow-Universität in Moskau erklärt die physikalischen Kräfte, die da wirken, so.
Je kleiner ein Lebewesen, desto langsamer kann es fliegen. Denn für so kleine und leichte Tiere wachsen die Trägheits- und Reibungskräfte überproportional an. Für sie fühlt sich die Luft wie eine Umgebung mit hoher Dichte an. Für uns wäre das, als wenn wir in Glycerol schwimmen.
Darum waren der Insektenforscher und sein Team überrascht, dass der Federflügler Paratuposa placentis für seine Winzigkeit ziemlich schnell fliegen kann. Er kann es mit Käfern aufnehmen, die dreimal so groß sind wie er. Der kleine Käfer lebt in Vietnam und ernährt sich von abgestorbenen Tier- und Pflanzenresten. Sein Tempo verdankt das Insekt mehreren Besonderheiten. Nummer 1, seine Flügel.
Sie sind sehr ungewöhnlich für Insekten. So ein Flügel sieht aus wie eine schmale Feder mit sehr wenigen Ästen, aber sie funktionieren unerwartet gut für die Käfer. Als diese Art von Flügeln erstmals entdeckt wurde, dachte man, dass sie höchstens zum Gleiten taugen, jedenfalls deutlich schlechter funktionieren als herkömmliche Flügel mit einer Membran.
Die Flügel größerer Insekten bestehen aus einer dünnen Haut, die oft durchsichtig ist. Für die winzigen Käfer genügen die Federflügel.
Weil sie so klein sind, ist die Reibung der Luft groß genug, dass nur wenig durch die Flügel dringt. Das ist so ähnlich, wie wenn wir Menschen schwimmen. Da macht es auch wenig aus, wenn wir Lücken zwischen unseren Fingern lassen, weil nur wenig Wasser durchkommt.
Die zweite Besonderheit der Federflügler, ihre Art, die Flügel zu bewegen. Von der Seite aus betrachtet sieht es aus, als ob die Käfer liegende Achten in die Luft malten. Dabei schlagen sie die Federn über dem Rücken und unter dem Bauch aneinander. Das erzeugt zusätzlich Sog und beschleunigt sie. Dieses Gefuchtel mit den verhältnismäßig langen Federn würde den Körper der kleinen Käfer eigentlich in Schwingung versetzen. Doch dagegen helfen sie sich mit ihren Deckflügeln, den gepanzerten Vorderflügeln, die für alle Käfer typisch sind. Und das ist die Besonderheit Nummer 3.
Nach unseren Berechnungen gleichen sie die Schwingungen aus, indem sie mit ihren Deckflügeln wedeln. Das ist sehr ungewöhnlich. Die meisten Käfer halten ihre Deckflügel beim Fliegen fast still.
Jetzt wollen sich Pyotr Petrov und sein Team anschauen, wie verbreitet die Federflügel bei winzigen Käfern sind. Auch bei anderen Insektenarten, winzigen Wespen, Fliegen oder Tripsen. Viele von ihnen sind sogar noch kleiner als die vietnamesischen Federflügler. Und auch sie haben Fransen oder Borsten an ihren Flügeln, zumindest die Arten, bei denen das bereits untersucht ist. Wenn die Fransen das Problem mit der zähen Luft lösen, Kann das ein Grund sein, warum sich so unglaublich viele winzige Insekten überall auf der Welt ausbreiten konnten?
Joachim Budde über die erstaunlichen Flugkünste des noch nicht einmal einen halben Millimeter großen Federflüglers. Veröffentlicht hat das russische Forscherteam alles gerade im Fachblatt Nature. Und jetzt Lesezeit.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Stang.
Wenn der Menschheit eine Eigenschaft nicht abgesprochen werden kann, dann ist es ihre maßlose Selbstüberschätzung. Ein Wesen, das mehr sein will, als es ist. Mit dieser Bloßstellung ihrer und unserer selbst beginnt Melanie Challengers Buch »Wir Tiere – Eine neue Geschichte der Menschheit«.
Die Welt wird heute von einem Tier beherrscht, das sich nicht als Tier begreift. Und die Zukunft wird von einem Tier entworfen, das kein Tier sein will. Die Folgen bleiben nicht aus.
Was anfangs noch allgemein klingt, konkretisiert die Autorin mit großer Präzision und vielen Beispielen. Die Idee vom menschlichen Dasein als ein der Natur entrücktes Etwas wird mit teils brutaler Klarheit zurechtgerückt.
Mit unserer vielschichtigen Welterfahrung können wir uns durchaus einreden, dass wir die harsche Wirklichkeit des Tierseins hinter uns gelassen haben. Doch das ist ein Irrtum. Das menschliche Leben mag eine Mischung sein aus Fleisch und Traum. Doch auch unsere Träume sind noch immer die eines Tieres. Sie sind nicht über den Körper erhaben, der sie hervorbringt. Es wäre Unsinn zu glauben, unsere Gaben hätten uns zu etwas gemacht, das nicht tierisch ist.
In 6 Kapiteln führt die britische Autorin aus, was wir Menschen als Spezies alles verkehrt machen. Sozial, ökologisch oder auch psychologisch. Mit der Folge, dass wir unsere Natur vergessen oder versuchen, dieser Natur zu entfliehen. Und zwar auch historisch. Denn solche Tendenzen waren bereits in der Jungsteinzeit zu beobachten, als unsere Vorfahren durch Ackerbau und Viehzucht nicht mehr oder zumindest weniger von den Jahreszeiten abhängig sein wollten. Diese Haltung hat sich im Laufe der Zeit Stück für Stück verselbstständigt und stetig verstärkt. Melanie Challenger beleuchtet und belegt dies aus verschiedenen Forschungsrichtungen.
Genau wie andere Tiere wird auch der Mensch seit jeher von Epidemien heimgesucht. Ob durch Grippeviren oder durch Bakterien, die zum Beispiel für Malaria oder die Beulenpest verantwortlich sind.
Aktuelles Beispiel: SARS-CoV-2. Dieses Virus befällt das Tier Mensch und löst eine Pandemie aus, die die Welt weiter fest im Griff hat. Ob und was die Menschheit daraus lernen wird oder lernen sollte, darauf geht Melanie Challenger in ihrem Buch »Wir Tiere – Eine neue Geschichte der Menschheit« nicht ein. Aber sie mahnt eindringlich vor den Folgen und davor, dass der Mensch beim Spiel mit der Natur sein Blatt überreizt, ohne die Faszination für die menschliche Natur außer Acht zu lassen.
Wir sollten uns das Leben nicht als Stufenleiter vorstellen, an deren Spitze das einzige Wesen von Wert steht, die menschliche Form des Bewusstseins und ihre Fähigkeit zur Sinnstiftung, sondern als prächtiges Spektakel, das wir die ganze Zeit vor Augen haben.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe:
Alle Menschen, die sich und ihre Natur vergessen haben.
Erkenntnisgewinn:
Wenn wir der Evolution ihre Kompetenz absprechen, besteht die Gefahr, dass wir dem Leben seine Denkfähigkeit nehmen.
Spaßfaktor:
Hoch. Nur wenn wir ignorieren, dass unser bewusstes Erleben ein Produkt unseres Körpers ist, staunen wir, was die Natur alles leisten kann.
Der Mensch, entkoppelt von der Natur, in der er lebt, mit massiven Folgen. Wer selbst lesen will, Wir Tiere, eine neue Geschichte der Menschheit, ist im BTB Verlag erschienen. Kostenpunkt knapp 20 Euro. Und damit sind wir angekommen bei den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Antibiotikaresistente Bakterien gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Ein internationales Forscherteam hat in der Fachzeitschrift The Lancet jetzt Zahlen für 2019 vorgelegt. Danach gingen 1,27 Millionen Todesfälle direkt auf Infektionen mit resistenten Bakterien zurück. Weitere 4,9 Millionen waren eng damit verbunden. Jährlich sterben damit mehr Menschen an derartigen Infektionen als durch Malaria oder HIV, schreiben die Wissenschaftler. Früher gut behandelbare Erkrankungen wie eine bakterielle Lungenentzündung, eine Sepsis oder die Folgen einer Blinddarmentzündung enden immer häufiger tödlich. Besonders stark betroffen sind Kinder unter 5 Jahren. Sie machen 20% aller Todesfälle durch resistente Krankheitserreger aus. Siliziumbasierte Quantenschaltkreise können eine hohe Zuverlässigkeit erreichen. Solche siliziumbasierten Qubits sind kleiner und stabiler als andere Systeme, mit denen die aktuellen Quantencomputer rechnen. Bei ihrer Kombination war die Fehlerquote aber bisher noch zu hoch. Jetzt konnten sie zum ersten Mal eine Zuverlässigkeit von mehr als 99% liefern. Dieser Wert gilt als Schwelle zur Einsatzfähigkeit, denn ab dann ist es möglich, auftretende Fehler noch zu erkennen und zu korrigieren. Drei Forschungsteams aus Australien, Holland und Japan konnten jeweils zwei siliziumbasierte Qubits kombinieren und damit bestimmte Operationen mit der entsprechenden Zuverlässigkeit ausführen. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachmagazin Nature vor. Mütter mit Covid-19 können ihre Kinder bedenkenlos stillen, denn es gibt weiterhin keine Hinweise darauf, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus über die Muttermilch möglich ist, wie US-amerikanische Wissenschaftler im Fachmagazin Pediatric Research schreiben. Die Forschenden hatten Muttermilchproben von 110 stillenden Frauen untersucht, die entweder Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 zeigten oder nachweislich infiziert waren. Zwar konnten sie in einem kleinen Prozentsatz der Proben genetisches Material des Virus nachweisen, vermehrungsfähige Viruspartikel, die eine Infektion auslösen können, fanden sie aber nicht. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt SARS-CoV-2-positiven Frauen, trotz der Infektion weiterhin zu stillen. Dabei sollen allerdings gewisse Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Dazu gehören Hygienemaßnahmen wie das Tragen einer Maske. Magnesium ist für das Immunsystem wichtig. Ist die Magnesiummenge im Blut zu gering, können die T-Zellen nicht mehr richtig arbeiten, berichten Forschende aus Basel und Cambridge im Fachmagazin Cell. Zu den Aufgaben dieser Immunzellen gehört es zum Beispiel, Krankheitserreger oder mutierte Körperzellen zu bekämpfen. Das Magnesium wird benötigt, damit ein bestimmtes Protein auf der Oberfläche der T-Zellen infizierte oder veränderte Zellen binden kann. Ohne Magnesium verändert das Protein seine Struktur, knickt ab und wird so deaktiviert. Die Erkenntnisse könnten Auswirkungen auf bestimmte Krebstherapien haben, bei denen das Immunsystem gezielt die Krebszellen angreift, schreiben die Wissenschaftler. Luftverschmutzung kann Bienen und Schmetterlinge verwirren und die Bestäubungsleistung der Insekten um knapp ein Drittel reduzieren. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler aus England im Fachjournal Environmental Pollution. Sie hatten in Feldversuchen analysiert, welchen Einfluss Stickoxide und Ozon auf das Verhalten der Bestäuberinsekten hatten. Beide Substanzen sind auch in Dieselabgasen enthalten. Schon bei Schadstoffkonzentrationen, die deutlich unter den aktuell gültigen Grenzwerten liegen, kamen rund 70% weniger Insekten auf das Feld, die außerdem deutlich seltener Blüten aufsuchten. In Laborversuchen hatten die Forschenden gezeigt, dass Dieselabgase den Geruch von Blüten verändern. Vermutlich reagieren Stickoxide und Ozon mit den entsprechenden Duftstoffen und machen es den Insekten so schwerer, die Blüten anhand ihres Geruches zu orten.
Sternzeit, 20. Januar. Matthias Maurer und der Kuss der Himmelsscheibe. Seit gut 2 Monaten lebt und arbeitet der Saarländer Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation. Da heute das Vermarkten der Raumfahrt immer wichtiger wird, tragen die ESA-Missionen stets klangvolle Namen. Alexander Gerst war mit Blue Dot und New Horizon im All. Bei Maurer geht es nun um den Cosmic Kiss. Im englischen Begriff für den kosmischen Kuss steckt, wie passend, die Abkürzung ISS. Das Missionslogo orientiert sich an den goldenen Schallplatten, die mit den beiden Voyager-Sonden in die Tiefen der Milchstraße fliegen, und der Himmelsscheibe von Nebra. Der Kreis, der die Erde darstellen soll, ist durch die Messkurve eines EKG mit der Mondsichel verbunden. Zwischen 2 Herzschlägen schiebt sich rot die Raumstation mit ihren Solarzellenflächen. Wie auf der Himmelsscheibe sind zudem einige kleinere Punkte als Sterne zu sehen. Einer allerdings rot gefärbt. Er symbolisiert den Mars. Matthias Maurer möchte mit diesem selbstgestalteten Logo die Verbindung des Menschen mit der Erde ausdrücken, aber auch die Sehnsucht, Missionen zum Mond oder gar zum roten Planeten zu unternehmen. Der Astronaut hat zudem eine Kopie der Himmelsscheibe im Gepäck. Damit kann er vom All aus etwas machen, was mit dem Original der Scheibe am Boden niemals möglich war: den Brocken im Harz anvisieren. Denn anders als vom Mittelberg in Sachsen-Anhalt, dem Fundort der Scheibe, ist der höchste Berg im Harz von der Raumstation aus gut zu sehen. Mehrmals täglich zieht die ISS über Mitteleuropa hinweg, hin und wieder genau über den Brocken.
Das war's für heute von Forschung aktuell mit Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit. Und gleich nach den Nachrichten strengere Regeln für Facebook in Wirtschaft und Gesellschaft mit Jonas Rehse.